Hi, hallo und herzlich willkommen zu meiner zweiten Podcast-Folge. Ich hoffe, es geht dir gut und du bist ganz fabelhaft in den Tag gestartet. Wenn es heute schwierig ist, wenn es dir nicht so gut geht, dann könnte dir diese Folge helfen, da so ein bisschen hinter die Fassade zu blicken. Und zwar geht es heute um Glaubenssätze. Vielleicht hast du es schon mal gehört, vielleicht hast du dieses Wort auch noch nie gehört. Glaubenssätze ist einfach ein unfassbar großes Thema, wie ich finde. Deswegen werde ich dieses Thema auch auf zwei Podcast-Folgen aufteilen. Ich werde heute so ein bisschen drüber sprechen, was Glaubenssätze überhaupt sind, wie sie entstehen. Und in der zweiten Folge werde ich euch dann so ein paar kleine Einblicke geben, wie man Glaubenssätze auflösen kann und für sich bearbeiten kann. Das würde sonst einfach eine Folge sprengen. Das wäre einfach viel zu viel. Genau, und ich starte jetzt einfach mal und erkläre euch so ein bisschen was zu Glaubenssätzen. Und zwar, ich fange mal so an. Wir alle im Leben haben mal schwierige Situationen, Probleme, Herausforderungen und diese Dinge sehen wir, je nachdem, was wir für eine innere Einstellung haben. Und unsere innere Einstellung hat ganz viel damit zu tun, wie wir eben diese Dinge, diese schwierigen Situationen, Probleme und Herausforderungen in und um uns und draußen in der Welt erleben. Und wie wir dann mit diesen Situationen eben umgehen, ob wir im schlimmsten Fall, was man natürlich nicht hofft, daran zerbricht oder ob man vielleicht sogar dran wächst. Wenn wir zum Beispiel in einer Situation sehr wütend werden, dann ist es so, dass wir meistens auf das Geschehene nicht objektiv reagieren, sondern so, wie wir das in unserem Inneren interpretieren. Und ich habe mir jetzt mal so eine Definition skizziert, was Glaubenssätze sind. Übersetzt kann man sagen, Glaubenssätze sind einfach tief verankerte Überzeugungen in uns. Und diese Überzeugungen sagen etwas über unseren Selbstwert aus und wie wir Beziehungen zu anderen Menschen führen oder was wir darüber denken. Diese Überzeugungen, die steuern unsere Wahrnehmung und unsere Reaktion auf unser Umfeld. Und sie sind vor allem verantwortlich, was wir denken und was wir fühlen. Und ganz vor allem, wie wir denken und wie wir fühlen. Diese Glaubenssätze, also diese tief verankerten Überzeugungen, entstehen von unserer Geburt an bis ungefähr zum 6. Lebensjahr, kann man sagen. Weil in diesen 6 Jahren bildet sich unsere Gehirnstruktur aus. Und da ist es einfach so, dass wir die meisten Erfahrungen mit unseren Eltern machen, beziehungsweise mit unseren Bindungspersonen, mit denen wir halt aufgewachsen sind. Können Großeltern sein, können Betreuer sein, Stiefeltern, Pflegeeltern, je nachdem. Und diese Zeit ist eben besonders prägend. Und was wir dann eben mit diesen Personen erleben, wird dann tief in uns verankert, in unserem Unterbewusstsein. Und zum größten Teil ist es dann so, dass wir diese Überzeugungen gar nicht aktiv bemerken. Und wenn wir dann ein gewisses Verhalten haben oder zeigen, ist dann oft der Satz, ja, ich bin halt so. Ich bin halt so, ich fahre schnell aus der Haut zum Beispiel. Und wenn man sich damit eben nicht wirklich beschäftigt, dann sind uns eben diese Glaubenssätze, wie schon gesagt, nicht bewusst. Und dieser Mechanismus läuft dann ganz unbewusst ab. Und nur dann, wenn wir uns die Überzeugungen Und Glaubenssätze, wenn wir uns dessen bewusst sind, nur dann können wir auch wirklich mal was verändern. Weil ohne Bewusstsein darüber, was für Verhaltensweisen wir zum Beispiel an den Tag legen, können wir diese Verhaltensweisen nicht ändern. Und diese Glaubenssätze, die liegen so tief, dass man die Welt, kann man sagen, durch eine Brille sieht. Das ist quasi unsere individuelle Glaubenssatzbrille. Und man schaut sich seine Brille oft nicht von außen an, objektiv, sondern man schaut durch sie hindurch. Und da wir uns oft nicht bewusst sind, welche Glaubenssätze wir haben, das kommt daher, dass wir nach unseren Überzeugungen funktionieren und unsere Glaubenssätze nicht präsent haben. Genau. Und wir Menschen, wir wissen oft nicht, warum wir in welcher Situation wie reagieren. Oder wir können nicht nachvollziehen, warum bestimmte Menschen in gewissen Situationen so und so reagieren. Wenn wir zum Beispiel im Straßenverkehr ein entspannter Autofahrer sind, sage ich mal, dann können wir zum Beispiel nicht verstehen, wie sich ein Autofahrer, der jetzt vielleicht ein bisschen länger an der Ampel warten muss, sich extrem aufregt und hupt, wo man sich denkt, hey, wieso regt der sich jetzt so auf? Kann ich gar nicht verstehen. Da wissen wir nicht, was dieser Mensch erlebt hat und warum dieser Mensch so reagiert. Also es ist immer individuell, was wir sehen, was wir erleben und wie wir reagieren. Und wenn wir diese Welt, also unsere Welt, durch unsere Brille sehen, kommt es ganz oft zu Wahrnehmungsverzerrungen. Und das bedeutet, dass man die Absichten meiner Mitmenschen eventuell falsch deutet. Und durch diese falsche Deutung entstehen dann oftmals Konflikte. Es kann sein, dass ich jemanden abwerte. Es kann sein, dass ich jemanden idealisiere, natürlich auch. Es kann sein, dass ich mich kleiner mache und den anderen größer. Genau, und diese Programmierung, also unsere Programmierung, findet eben in unserer Kindheit statt. Und diese Programmierung nehmen wir dann mit in unser Erwachsenenleben. Und wir lassen diese Programmierung dann aber so und machen sie nicht neu. Also wir bekommen quasi kein Update, sondern wir nehmen diese Programmierung mit ins Erwachsenenleben. Und die bestimmen dann eben, wie wir die Welt wahrnehmen und wie wir die Welt interpretieren. Genau. Und wenn wir uns das Wort Glaubenssatz mal anschauen, dann steht ja Glauben dafür, dass etwas nicht wirklich der Tat entspricht, sondern wir glauben, dass es so ist. Es ist nicht so, sondern wir glauben es. Genau. Also wir glauben etwas über die Welt oder über uns selbst. Aber das heißt noch lange nicht, dass es auch wirklich so ist. Ein anderer Mensch glaubt ganz anders über dich zum Beispiel, als du über dich. Und diese Brille, wodurch wir unsere Realität sehen, also unsere Glaubenssatzbrille, diese Brille trägt ganz oft Wunden unseres Selbstwertgefühls in sich. Und diese Wunden sind entstanden durch Verletzungen in unserer Kindheit oder auch in unserer Jugend. Und meistens wurden da unsere Bedürfnisse nach Bindung und Autonomie verletzt. Genau. Also jeder Mensch hat vor allem die Bedürfnisse nach Bindung und Autonomie. Und wenn diese Bedürfnisse eben verletzt wurden, zum Beispiel nehmen wir mal das Bedürfnis nach Bindung, dann möchte ich mich zum Beispiel jetzt im Erwachsenenalter immer anpassen. Ich vertrete meine Wünsche und Bedürfnisse zu wenig. Ich reagiere eher, als dass ich eine Beziehung mitgestalte. Und wenn ich mein Bedürfnis nach Bindung, wenn das in der Vergangenheit verletzt wurde, dann lebe ich immer mit der unterschwelligen Angst, die Bindung im Erwachsenenalter zu verlieren und alleine zu sein. Und wenn wir uns jetzt mal die Autonomie ansehen, wenn das Bedürfnis nach Autonomie in der Kindheit verletzt wurde, dann kann es im Erwachsenenalter sein, dass es mir schwerfällt, Kompromisse einzugehen. Dann habe ich Angst, meine Freiheit zu verlieren, was sich häufig zeigt in einem häufigen Partnerwechsel. Und es kann mir dann auch sehr schwer fallen, anderen Menschen zu vertrauen. Und ich bin da eher davon überzeugt, dass man sich nur auf sich selbst verlassen kann. Genau. Das ist zum Beispiel, oder es kann so sein, wenn das Bedürfnis nach Autonomie verletzt wurde. Genau. Ich weiß nicht, ob du bis jetzt schon ein bisschen nachgedacht hast und dir vielleicht schon was eingefallen ist, was auf dich zutrifft. Es gibt nämlich verschiedene Glaubenssätze. Es gibt zum Beispiel Glaubenssätze über die eigene Identität, also auch den eigenen Selbstwert. Zum Beispiel ein positiver Glaubenssatz wäre zu sagen, ich bin gut, ich bin stark, ich bin intelligent. Dann gibt es zum Beispiel negative Glaubenssätze. Wenn man sagt, ich bin nicht gut genug, ich kann das eh nicht, ich bin alleine, alles muss ich alleine machen, ich darf nicht um Hilfe bitten, ich muss auf deine Gefühle Rücksicht nehmen, ich bin zu dick, ich muss gute Leistung bringen, ich muss perfekt sein, ich darf keine Fehler machen, das Leben ist gegen mich. Oder auch ganz typisch, Frauen sind gemein und Männer sind eh alle gleich. Ich habe jetzt viel mehr negative Glaubenssätze vorgelesen, weil mit dem Hintergedanken, dass du vielleicht für dich da schon einige negativen Glaubenssätze identifizieren kannst. Und zum Beispiel der Glaubenssatz, ich darf mich nicht wehren, damit du mich lieb hast. Dieser Glaubenssatz kommt daher, je nachdem, wie wir oder was wir in unserer Kindheit gelernt haben, was Liebe ist. Das ist ja auch ganz unterschiedlich. Habe ich zum Beispiel gelernt, dass ich Liebe und Aufmerksamkeit von meinen Eltern bekomme, wenn ich brav bin, wenn ich meine Gefühle nicht zeige, weil ich darf nicht weinen, was ganz typisch ist für Männer, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Das äußert sich dann im Erwachsenenalter, wenn Männer sich sehr schwer tun, Gefühle zu zeigen und man dann sagt, ja, der ist kalt wie ein Eisklotz oder so. Wenn die eben gelernt haben, in der Kindheit, ich darf keine Gefühle zeigen, nur dann bekomme ich Aufmerksamkeit, dann lerne ich, meine Gefühle zurückzustecken, in Anführungszeichen schlechte Gefühle wie Wut, Traurigkeit nicht zu zeigen, weil wenn ich die zeige, dann bekomme ich keine Liebe, dann bekomme ich Liebesentzug. Und das nehmen wir dann eben mit in unser Erwachsenenleben und unterdrücken so weiterhin unsere Gefühle und Bedürfnisse. Dann kann es zum Beispiel sein, dass man Hemmungen hat, seinem besten Freund was zu erzählen, weil man denkt, man mutet der Person zum Beispiel zu viel zu, beziehungsweise das würde sie wohl eh nicht interessieren, wenn ich das erzähle, weil ich eben diese Prägung aus der Kindheit habe. Und eigentlich ist es so, wenn man Gefühle zeigt, dass es eher im Gegenteil eine Beziehung sogar stärkt und die Beziehung zum anderen Menschen stärkt. Wenn ich allerdings in der Kindheit gelernt habe, Gefühle nicht zeigen zu dürfen, vor allem Gefühle wie Traurigkeit, Schmerz und so weiter, dann werde ich das im Erwachsenenalter auch nicht tun. Und vor allem kommt das zum Beispiel vor, wenn ein Elternteil zum Beispiel depressiv ist und oft zum Kind sagt, oh, du bist so anstrengend. Mit dir ist es so anstrengend. Sei doch einfach brav und geh in dein Zimmer. Kümmere dich um deine Hausaufgaben und geh auf dein Zimmer. Man lernt in dieser Situation als Kind, wie man sich verhalten muss, damit ich für Mama oder Papa nicht anstrengend bin. Und zwar keine Gefühle zeigen, Rückzug antreten und alles machen, damit Mama und Papa zufrieden sind. Keine eigene Meinung zu haben. Und dieses Verhalten zeigt sich dann so identisch im Erwachsenenalter. Also zum Beispiel, wenn ich mich viel zurückziehe, wenn ich eher ein Einzelgänger bin, kann, muss aber nicht. Also nicht, es ist jetzt nicht so, dass wenn jemand ein Einzelgänger ist, dass, also das ist nicht immer so über einen Kamm scheren. Wie gesagt, das ist alles ganz individuell. Und ein anderer Glaubenssatz ist zum Beispiel, ich übernehme die Verantwortung für mein Umfeld. Wenn jemand zum Beispiel schlecht gelaunt ist und mich das stresst, dann sollte ich eigentlich sagen, hey, diese schlechte Laune lasse ich jetzt bei dem anderen Menschen. Das ist sein Thema, das ist nicht mein Thema. Und du kannst dann gerne entweder zu ihm sagen oder dir das denken, du darfst frustriert sein. Also das ist ja völlig legitim, Gefühle zulassen. Du darfst frustriert sein, du darfst wütend sein. Du darfst deine Gefühle zulassen und annehmen und dann kannst du was ändern. Und wenn es aber so ist, dass mich das so stresst und ich immer das Gefühl habe, ich habe die Verantwortung für irgendeine Emotion von einem anderen Menschen, dann kommt das meistens auch aus der Kindheit. Und das ist im Erwachsenenalter einfach wahnsinnig belastend. Wie bilden sich jetzt solche Glaubenssätze? Glaubenssätze bilden sich auf individuellsten und verschiedensten Wegen. Und was ganz wichtig ist, was ich jedes Mal immer wieder sage, die Eltern, die machen das nicht mit Absicht. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt den Eltern Vorwürfe machen soll oder sauer sein soll. Die Eltern wollen immer das Bestmöglichste für ihr Kind. Und es ist einfach so, wenn die Eltern auf einer bestimmten Art und Weise reagieren, weil sie einfach überfordert sind zum Beispiel, dann wissen sie es an der Stelle nicht besser. Sie wissen nicht, was das für Auswirkungen hat, mit dem Kind so zu sprechen. Und es geht einfach darum, dass man nachvollziehen kann, was genau uns geprägt hat und wie genau sich diese Prägungen in unserem heutigen Verhalten äußern. Also dem wollen wir auf den Grund gehen. Wir wollen hier jetzt keine Vorwürfe machen. Und frag dich mal, ob deine Eltern, hatten sie Zeit für dich? Haben sie mit dir von Angesicht zu Angesicht gesprochen? Hast du dich ernst genommen gefühlt oder haben sie dich oft weggeschickt? Hattest du mal das Gefühl, du bist nicht wichtig genug oder du bist es nicht wert? War deine Mutter immer im Stress, immer auf Achse? War sie vielleicht da, aber nicht für dich präsent? Dann hat sie dir vielleicht das Gefühl vermittelt, dass du ihr egal bist? In so einer Situation, wenn die Mutter zum Beispiel gestresst ist, selber von der Arbeit kommt, das Kind kommt von der Schule zum Beispiel und möchte erzählen, was heute im in der Schule passiert ist und die Mutter merkt, okay, ich bin gestresst, ich brauche gerade auch Zeit für mich, dann könnte sie zum Beispiel zum Kind sagen, mein lieber Schatz, ich sehe dich, ich hatte bis jetzt einen echt vollen Tag und ich brauche ganz kurz Zeit, um mich zu sortieren. Und dann bin ich zu 100% für dich da. Wenn eine Mutter so mit dem Kind redet, dann fühlt sich das Kind gesehen. Und das ist so wichtig, dass sich die Kinder gesehen fühlen. Und die Glaubenssätze, die hier entstehen, das sind die Überzeugungen, die das Kind für sich gemacht hat. Und wie genau das Kind sich das Verhalten von der Mutter oder dem Vater oder den Eltern erklärt. Wenn die Eltern im Nachhinein, wenn die Situation schon passiert ist, sagen, nee, so war das gar nicht gemeint, nein, das stimmt nicht, du bist mir nicht egal, so meine ich das nicht, dann kann es oft schon zu so einer Prägung gekommen sein. Weil das passiert einfach innerhalb von Sekunden, ohne dass es einem überhaupt bewusst ist. Und Kinder, die differenzieren da nicht und die können das nicht interpretieren, wie die Aussage von der Mutter gemeint ist. Also zum Beispiel von der Mutter. Und wenn man die Kinder nicht aufklärt, über die aktuellen Gefühle, wie es mir gerade geht, zum Beispiel, hey, ich bin gerade, mir ist es gerade zu viel, ich brauche jetzt eben Zeit für mich und ich bin gleich für dich da und ich sehe dich, dann ist es einfach so enorm wichtig für die Kinder, das zu hören. Damit sich da kein negativer Glaubenssatz einprägt. Und sich dann eben ins Unterbewusstsein einprägt. Und genauso ist es auch, dass Lehrer uns prägen. Zum Beispiel, also ich hatte in der Grundschule, ich weiß noch, 4. Klasse, da ging es um die, wie hieß denn das, den Übertritt auf die Realschule. Ich musste, da gab es doch, ich weiß nicht, ob es den noch gibt, diesen Probeunterricht machen und mit 2,33 hast du ihn bestanden, mit 2,66 hast du ihn nicht bestanden, kannst aber trotzdem auf die Realschule. Und ich weiß noch, ich hatte in der 4. Klasse in der Matheprobe eine 5 und die Lehrerin hat schon gesagt, oh Gott, und ob du das schaffst, das weiß ich nicht und jetzt probier mal den Probeunterricht, aber oh und mh. Und ich habe dann so Schiss vor Mathe gekriegt. Und ich habe natürlich diesen Probeunterricht in der Realschule mit 2,66 nicht geschafft, konnte dann aber trotzdem übertreten auf die Realschule. Und das sind so Situationen, die werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Und die haben mich wirklich geprägt. Und wenn da die Lehrerin zum Beispiel mir da irgendwie anders entgegengetreten wäre, könnte sein, dass ich da nicht diese Prägung entwickelt hätte. Oder zum Beispiel, wenn man von der Mutter oft hört, wie unzufrieden sie mit sich und ihrer Figur ist, wenn sie oft sagt, wenn sie auf die Waage steigt und sagt, oh, ich bin so dick. Das prägt sich bei den Kindern ein, vor allem bei Mädels und bei Jungs ja genauso. Deswegen, es ist einfach so wichtig, sich dessen bewusst zu machen, was man sagt und wie man über Gefühle spricht und ob man überhaupt über Gefühle spricht. Und ich weiß nicht, ob du schon mal was von Resilienz gehört hast. Resilienz entsteht durch gesunde Bindungen zu meinen Bezugspersonen. Und das bedeutet, also Resilienz bedeutet, wie ich in Stresssituationen oder wie ich mit Stresssituationen umgehen kann. Ob ich die für mich gut lösen kann oder ob ich sie nicht gut lösen kann. Und wenn ich zum Beispiel als Kind Ärger bekomme oder beleidigt werde und ich habe eine sichere Bindung zu meinen Eltern. Das bedeutet, ich kann zu meinen Eltern hingehen und sagen, Mama, Papa, der hat mich beleidigt. Ich bin richtig wütend und total traurig, dass der mich beleidigt hat, weil das hat mir wehgetan. Und das Kind das Gefühl hat, hey, ich kann zu meinen Eltern gehen, die nehmen mich ernst, die sehen mich, die sehen meine Gefühle, dann kann dieses Kind eine gesunde Resilienz bilden. Und man kann natürlich nicht alles verhindern, weil dafür ist dieser Prozess einfach viel zu komplex, super komplex. Aber mit einem gewissen Bewusstsein können wir so viel abfangen und dafür tun. Und da ist es eben so wichtig, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen und dass wir uns mit dem Thema Glaubenssätze beschäftigen. Und auch mit unseren eigenen Glaubenssätzen, weil so wie wir über uns denken und so wie wir über die Welt denken, das prägt natürlich auch unsere Kinder. Ich weiß nicht, ob du Kinder hast oder ob du dir welche wünschst. Das ist einfach, also für mich hat es einfach viel mit Verantwortung zu tun, sich darüber Gedanken zu machen, weil die Glaubenssätze, die wir haben, beeinflussen unsere Handlungen. Und die Glaubenssätze liegen nicht auf der Oberfläche. Das bedeutet, wir können die nicht einfach so sehen. Wir denken, dass wir so sind. Aber das sind einfach die Prägungen, die wir mitbekommen haben, die wir erlernt haben. Und ich würde jetzt so langsam zum Ende kommen. Vielleicht noch kurz zum Abschluss. Wie komme ich denn von einem Verhalten weg, das mich triggert? Oder wie komme ich zu meinen negativen Glaubenssätzen? Wie finde ich denn das heraus? Dann kannst du dir jetzt mal kurz überlegen, denk mal an ein oder an mehrere Ereignisse, die dich so richtig wütend gemacht haben, die dich so richtig traurig gemacht haben, wo du entsetzt warst oder wo du dich extremstens geschämt hast. Und wenn du da mal drüber nachdenkst, wenn dir da Ereignisse einfallen, und ich bin mir sicher, dir fällt da was ein, dann fühl dich da mal ein bisschen rein und spür mal ein bisschen, welche Gefühle da hochkommen. Identifizier mal deine Gefühle. Weil nur, wenn wir uns dessen bewusst sind, was da für Gefühle hochkommen, dann kann man in einer zukünftigen Situation viel schneller handlungsfähig sein, ohne in diese Spirale reinzukommen. Dann kann man erkennen, oh, jetzt blicke ich gerade durch die verwundete Brille. Und genau das ist die Voraussetzung, um in so einer Situation, die uns so handlungsunfähig machen würde oder bisher gemacht hat, eben durch Wut, Traurigkeit, Scham und so weiter, dass wir in so einer Situation gegenregulieren können. Okay, das war jetzt sehr viel. Ich liebe dieses Thema Glaubenssätze. Das ist so hochkomplex und es ist so super spannend. Und ich hoffe, du hast jetzt Lust drauf, deinen Glaubenssätzen auf den Grund zu gehen und an dem einen oder anderen Glaubenssatz zu arbeiten. Weil ich kann dir eins versprechen, es lohnt sich nichts mehr, als daran zu arbeiten. Wenn du daran arbeitest, dann wird es dir in so vielen Situationen im Nachhinein so viel besser gehen. Und allein dieses Bewusstsein, auf seine Glaubenssätze zu kommen, das ist so bereichernd. Genau. Ich würde nächste Woche mit dem zweiten Teil weitermachen, wie man auf Glaubenssätze kommt und sie auflösen kann. Und wünsche dir jetzt einen fabelhaften Tag. Vielleicht bist du um eine Erkenntnis reicher geworden. Das würde mich sehr freuen. Ich würde mich wahnsinnig freuen über Feedback. Auch was dir nicht so gefallen hat. Vielleicht hat dich auch irgendwas angetriggert und dich so richtig genervt. Dann lass es mich bitte auch gerne wissen. Und genau, ansonsten würde ich sagen, freue ich mich auf nächste Woche. Und bis dann.